Herzlich willkommen bei
«Sichtbar Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 212 mit mir, Philipp Brüeg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Florian Bodoki.
Hallöchen.
So, habt ihr viel Schabernack gemacht in meiner Abwesenheit?
Nein, gar nicht, absolut gar nicht. Wir sind sehr brav.
Wir haben einfach zwei Wochen
Luca
nichts
gemacht. Luca ist also teilweise noch im Spoilercast aufnehmen gesehen,
ja? Ja, ganz viel.
Stimmt, der ist jetzt vorbei, hä?
Der ist jetzt für den Moment, nein, für immer. So schnell werdet ihr mich nicht los und meine Rants und Ramblings und Schmeicheleien und Schwärmereien führen.
Letztes Jahr musste ich auf die Bande aufpassen, da viel.
Die Rasselbande, haben sie sich benommen?
Ja, ist okay gewesen.
Ja gut, also dann muss ich da wieder die Zügel in die Hand nehmen. Schauen, dass es nicht wieder ausartet. Aber gut, haben wir den Luca zurück. Wir haben ja auch wieder etwas passendes Wirblings, wo du kannst umwirbeln mit thematisch. Genau, wir haben in den News reden wir über Google TV App, wo verschwindet und warum das nicht die erste und einzige Dienst ist, wo bei Google nach kurzer Zeit verschwindet. Warum die ein notorisches Problem haben, mit der Art und Weise, wie sie das behandelt. Dann reden wir über den Robert Downey Jr., a.k.a. Tony Stark, wie man ihn ja besser kennt. Oder eben möglicherweise bald als Nein. Dr. Doom wird kennen. Mm-hmm. Und eben im Big Screen reden wir über Twisters und in der Spielecke über Nobody Wants to Die und Arranger. Und ja, und wir fangen an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Google TV, die App, nicht der Chromecast, Google TV. Google macht es ja gerne kompliziert mit der Namensgebung. das ist eine App, wo man kann Filme mieten, kaufen und Serien. Und davor hat sie mal Play Movies geheissen. Davor mal irgendwo sind die Sachen im Store gewesen. Und jetzt verschwindet die. Und eben, es ist nicht das erste Mal und wohl auch nicht das letzte Mal, dass eine App oder ein Service bei Google schon nach kurzer Zeit verschwindet, Flo. Und warum?
Also, ich muss noch ein bisschen korrigieren. Es ist vor allem die Serie und Serienstaffeln. Das kannst du nicht mehr posten dort. Das ist genau der Trick.
Ah, die App gibt es schon weiterhin. Einfach, du kannst die Sachen nicht mehr kaufen.
Genau, die App gibt es. Die App gibt es offenbar weiterhin. Vielleicht einfach ein bisschen sinnbefreit. Auch Filme sollen scheinbar bleiben. Aber es ist jetzt einfach so, dass sie wollen die Leute zunehmend mehr so ein bisschen auf YouTube überbringen für so die Serienmiete und den Serienkauf.
Das ist ja noch viel beknackter. Das heisst, es gibt sie weiter, sie machen sie so halbgar. Einfach ein bisschen, kommen doch ein bisschen zu YouTube, gehen euch in Serien bitte mieten und die anderen bitte...
Am liebsten Film auch. Ich glaube, sie haben das jetzt nur so halbbatzig, damit nicht alles aufs Mal aufhört. ja, also halt auf Chromecast und so. Und also ich also finde,
Google TV, wer es nicht kennt, Google TV ist eine App. Also eben unter anderem. Google TV ist auch ein System, Betriebssystem, also ein Fernsehsystem. Oder Google TV heisst ja auch auf dem Fernseher, oder?
Ja, genau. Google TV ist ein Betriebssystem, das eigentlich wie nach das Overlay über Android TV ist. Genau. Also das, was früher Android TV war, hat man ein Overlay darüber gelegt, wo Google TV ist. Und auch das ist nicht ganz einfach, weil je nach Hersteller hast du eben immer noch Android TV with Google TV Overlay oder Google TV. Es ist alles maximal verwirrend. Und musst immer ganz genau nachfragen, bevor du das Fernseher-Review schreibst. Ist es jetzt wirklich Google TV oder ist es Android TV, wo aber fast genau aussieht wie Google TV?
Und eben, dann gibt es auch die App für Android, wo Google TV heisst.
Ja.
Wo halt einfach ein App ist, zum eben bis anhin filmen und Serien mieten und kaufen und seine Bibliothek hat man da drinnen. Und genau, jetzt wird die einfach ein bisschen reduziert.
Die wird reduziert, kastriert, Film bleiben, deine Bestände an Serien und Film bleiben natürlich auch. Und auch Synchro von dem Zeug auf YouTube, wo du bisher gemacht hast, wird auch bleiben. Weil das hat ja alles mit dem Google-Account zu tun, wo du das gekauft hast. Aber interessant ist vor allem auch die Begründung von Google. sie seien nicht mehr in der Lage, das anzubieten. Und es erfolgt aber keine Erklärung, warum sie aufs Mal nicht mehr in der Lage sind. Es ist so, okay, es, und es kommt in den kommenden Wochen, oder? Man will sich auf YouTube konzentrieren und ja, das ist eben eigentlich schon ein bisschen eine Tradition bei Google, dass sehr viel eigentlich für alles, also Dienst, Apps, selbst Hardware, wenn das nicht innerhalb ein paar Monate einfach super krass einschlägt oder irgendwie halbgar auf den Markt kommt, was ja bei Google etwa mal noch der Fall war, vor allem was Software betrifft. Da wird im Nachhinein, du weißt, wenn es beim Launch nicht funktioniert und sich nicht durchsetzt, nachher korrigiert wird selten, wird nicht wirklich gewissenhaft und irgendwann landet das dann einfach auf dem Google-Friedhof. Also sie sind da.
Hey, das, sind aber da eben. Gerade das ist jetzt wirklich so ein Paradebeispiel, oder? Mhm. Eben, ursprünglich hast du es wie bei, was auch nicht, im iTunes Store, ich weiß gar nicht, wie es auf dem Handy ist, dort ist es einfach im App Store, oder wo holst du dort die Filme?
Ja, ich glaube, also da bin ich auch ein Apple-Idiot, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, okay.
Bei Google war es wirklich auch so, ganz am Anfang hast du in dem Google Play Store hast die Filme gekauft, gemietet, und dann oder hat es einen Reiter gehabt mit Movies. Dann haben sie mal vor ein paar Jahren die App ausklammert, dann hat's das, die gibt es ja nicht mehr jetzt im Google Play Store, hat es eine separate App gegeben, die hat Google Play Movies, glaube ich, geheißen. Und dann haben sie gefunden, ah nein, komm eben, wir machen doch Google TV, obwohl wir schon das Betriebssystem haben, das so heisst.
Ist der Google TV.
Und Google Play Movies hat abgestellt und du kannst jetzt bitte die Filme dort holen. Und jetzt finden wir nehmen den Teil da raus. Und ich mag mich schon erinnern, ich habe mal vor Jahren auch in Petsy für Kinder eine Staffel gekauft. Und die habe ich im Fall nachher auch irgendwie nie gefunden. Die habe ich dann auch bei YouTube gefunden. Auch schon vor Jahren. Weißt du, unter meinen Käufen. Hey, einfach. Ich verstehe es nicht. Wie kann man etwas so kompliziert machen?
Es ist wirklich unheimlich kompliziert und unheimlich verwirrend.
Voll. Also, ich glaube, in dem Fall hat es einfach damit zu tun, dass man das eigentlich am liebsten gerade komplett geschasst hat, aber dass es doch offenbar zu weit verbreitet ist, als dass man das aufs Mal kann alles abstellen kann. Es hat ein bisschen verschiedene Gründe, warum eine durchschnittliche Produktlebensdauer, übrigens Random Trivia, von Google 4 Jahre und 1 Monat. Und es sind über 200 verschiedenste Produkthard und Software, wo sie 2006 einfach eingestampft worden sind, mit wenig bis gar keiner Erklärung.
Seit 2006, oder was?
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, genau, eben der Google Friedhof, die Webseite ist ja eben, das ist ja so
mehrere sogar.
Ja, es wäre das ein Joke, oder? Weil sie ständig Zeugs einstellen, aber eben, es ist halt tatsächlich so, ich glaube, das meiste fließt ja logischerweise schon irgendwo rein. Es ist ja nicht so, dass sie einfach Apps machen, einfach alles kaputt machen und dann die Arbeit ist für nichts. Aber so aus User-Sicht wirkt es halt schon immer so, jetzt haben sie irgendwie die vierte Chat-App gemacht und dann zum Teil wird es wieder vorgeholt und es ist wirklich. Ich habe das Gefühl, die Linke kann, weiß nicht, was die Rechte macht.
Das ist genau so. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Google möchte. Sie möchten schlank bleiben, sie möchten übersichtlich bleiben, sie möchten aber auch innovativ sein. Und das ist halt zum Teil dann, kommt es dann ein bisschen dazu, dass man den Leuten, also sie geben ja ihren Angestellten recht viel Freiraum, um Sachen auszuprobieren. Und sie werden auch motiviert, also mit Beförderungen und also auch monetär dazu motiviert, einfach Sachen auszuprobieren, weil wenn es funktioniert, wirst du einfach für deine weitere Karriere und für dein Lohnfortkommen wirst halt dann berücksichtigt, wenn du halt innovativ bist und gute Produkte irgendwie entwickelt hast oder gute Produktideen gehabt hast. Währenddessen aber dann so die Leute, die dann Bugfixes müssen entwickeln oder irgendwie so Reparaturmaßnahmen oder so, die sind so ein bisschen im stillen Kämmerlein und das ist eigentlich der Grund, warum die Leute, die diese Ideen haben, dann einfach merken, okay, das kommt bei den Leuten nicht so gut an, das wird die Geschäftsleitung oder wer auch immer die Verantwortlichen auch gleich merken. Wir hüpfen einfach direkt zu der nächsten Idee, weil sie einfach um ihre Karriere besorgt sind. Das ist einfach so ein bisschen, also arguably die Firmenkultur, gell? Man sieht ja dort nicht rein, ich habe nie bei Google geschafft selber. Aber das ist was so gemeinhin, was so die weitläufige Image ist von Google. Ich glaube, das genau darum.
Das gehört ja oft, eben, dass sie da, eben so die, wie die kleinen Hubs haben, wo Sachen können entwickeln können. Und das eben, glaube auch extrem gefördert wird, dass du. Jeder kann irgendwie sozusagen seine Sachen machen, Zeugs entwickeln. Und ja, das würde schon passen, dass dann das da, dem mehr Priorität geben wird, etwas Neues, innovativ zu sein, statt etwas instand zu halten.
Ja, absolut. Und darum gibt es aber auch Apps, die vielleicht ein bisschen nischig dir vorkommen und trotzdem bleiben sie lang. Weil Google-Mitarbeiter haben dann auch teilweise sogenannte Free-Time within Work-Time, also wo du ein bisschen selber kannst sagen, was dir am Herzen liegt und was du möchtest einbringen und so. Und in dieser Zeit wird dann zum Teil auch Sachen an Sachen bastelt oder Sachen aktualisiert. Was die Leute halt selber cool finden, auch wenn sie auf dem Markt keine grosse Rolle spielen, das ist genau, wo dort vielleicht neue Ideen haben, wie man das kann erhalten kann. Gerüchteweise ist das auch so gewesen bei YouTube Music, wo ja früher noch Google Play Music geheissen hat, dass man sagt, hey, wir packen das in YouTube rein und wenn du YouTube Premium dir holst, kriegst du das gratis dazu. Weil sie gemerkt haben, YouTube Music als Standalone-Abo-Produkt wird on the long run keine Chance haben gegen Spotify, gegen Apple Music und so weiter. Was, ich weiss, du siehst das anders viel, aber was meiner Meinung nach in dieser Oberfläche auch absolut nachvollziehbar ist, weil ich finde es ein grauenvoll.
Also Spotify findest du grauenvoll?
So, agree to disagree. aber eben, das ist offenbar auch so gewesen, dass da irgendeiner, der gefunden hat, nee, ich finde das eigentlich noch cool, dass Google Music hat dann in seiner Freetime die Idee gehabt, so, hey, können wir das nicht mit YouTube Premium verbinden? Und das ist das, wo halt maßgeblich dafür gesorgt hat, dass das Produkt immer noch so lebt. Weil andere Sachen, die durchaus gross gewesen sind, ich lese da mal ein paar Sachen ab. Google Plus.
Ja, Inbox, Google Plus, ja.
Ja, Inbox bei Gmail. Der Chromecast Audio. Das Chromebook Pixel. Nexus Smartphones. Das müsst ihr euch mal vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an Nexus Smartphones. Das ist, bevor die Google Pixel Phones ein Ding sind, haben die Nexus geheißen. Ich habe sogar mal eins gehabt, das Nexus 5.
Gut, aber das finde ich jetzt Beispiel, das hat sich einfach weiterentwickelt und da ist einfach ein neues Gerät gekommen, wo sie nachher komplett selber gemacht haben. Das ist
ja, klar, so ein, aber die Linie ist auch, oder?
Ja, schon, aber das hat sich einfach, das ist wie so ein, da hast du die Entwicklung hast aber können verfolgen und hat sich jetzt gut entwickelt. Finde ich jetzt ein positives Beispiel. Zuerst haben sie Partnerschaften gemacht mit etwas und nachher haben sie es selber gemacht, während eben Chromecast Audio, gut, das ist einfach ein Gerät, das es nicht mehr gibt, aber eben, hast du wieder irgendetwas versucht.
Ist nicht Google Plus so ihr Versuch gewesen, Facebook oder so etwas zu machen, irgendein Social Media Ding? Genau. Das ist doch völlig, eben das ist etwas, was ich jetzt glaube, völlig nicht durchgesetzt hat.
Aber das haben sie auch, das sind auch die Einzigen gewesen, die Chancen hatten, das zu versuchen und durchzusetzen. Ich glaube, wer hätte es sonst noch probieren können?
Und Apple halt, aber die haben halt kein Interesse an so
etwas. Ja, genau. Aber eben das ist wenigstens, finde ich, so ein... Der Versuch, den hat man, finde ich, können nachvollziehen. Verständlich, dass er dann auch irgendwann gehst du auf. Aber ich glaube, du hast noch viel mehr Beispiele, wo man einfach wirklich den Kopf schüttelt. Warum jetzt das wieder... Vor allem bei den Chat-Apps, finde ich, das sind die
Google
besten Beispiele.
Allo, genau, sag das Google Allo, habe ich gerade sagen. Google Allo, YouTube Messages... Das habe ich gar nie gekannt, habe ich gar nie benutzt. Ja. Oder auch dann so Sachen, zum Beispiel Android Nearby. Das ist ja jetzt wieder da, es heisst jetzt irgendwie anders. Aber auch das.
Was heisst Nearby Share jetzt oder so?
Jetzt heisst es Nearby Quick Share. Share. Aber
Quick Share.
Schon aber Nearby Share hat es auch mal geheißen. Yeah. Und so.
Das Rebranding, ey, wirklich. Kaum hast du einen Namen gemerkt, musst du schon einen neuen merken.
Darum macht es bei Google TV eben gar nicht mehr. Alles ist Google TV.
Am besten merkst du einfach gar nichts.
So ist es. Am besten holst du einfach eine Nase.
Du bist so ein Nazi.
Nazi. Ja, genau. Ja, und jetzt geht das also über ein Jahr dann. Ich glaube, die Anzahl an Menschen, die das vermissen werden, jetzt besonders auf... besonders auf Ding da auf dem Streaming-Device. Bö. dem wird man, glaube ich, kaum hart nachtrauen, aber trotzdem, es geht so weiter bei Google.
Hey, das, ich glaube, das hat ja logischerweise auch positive Nebeneffekte, eben, dass es gefördert wird, dass man innovativ sein, neue Sachen erfinden. Aber selbst ich, wo ich eigentlich viel von diesen Sachen brauche und es grundsätzlich eigentlich im Positiv gegenüberstehen finde, ist schon frustrierend, dass einfach bei vielen Diensten findest, die sind doch jetzt echt gut gewesen. Wieso müssen wir jetzt das wieder alles über den Haufen rühren, wieder eine neue? Eben, die Messenger-App wirklich. Ich meine, es hat eben noch Google Hangouts gegeben und jetzt Google Hangouts haben sie dann abgeschossen. Gibt es jetzt aber wieder, aber einfach nur noch so im Business-Bereich. Dann gibt es Google Meet für Calls und aber auch die Call-Sachen sind in allen anderen auch drin gewesen. Dann hat es, glaube ich, Android Messages gegeben, hat es, glaube ich, mal geheißen. Ja. Jetzt heisst es einfach Messages möglicherweise. Und ey, das ist einfach. Da geht in keinen Kopf rein. Du kannst nicht ständig die verdammten Namen und Sachen ändern.
Ich glaube, das ist vor allem, also gerade bei Messages hat es natürlich auch ein bisschen etwas damit zu tun gehabt, dass da jeder Hersteller, gerade bei Smartphones, auch noch seinen eigenen Shit damit drauf da hat, gell?
Ja.
Wenn das einheitlich genutzt worden wäre von allen Herstellern, Samsung, HMD, Huawei, you name it, dann wäre das, das hätte dann vielleicht ein anderes Schicksal ereilt. Aber so.
Haben wir Prognose, welche als nächstes über den Jordan geht?
Ja, ziemlich sicher Google Maps, völliger Müll.
ja, genau, das braucht ja keine Sau.
Auch Google Gmail Maps. Wird sicher bald abgestellt. Nein, Quatsch.
Ich schaue mal schnell auf meinem Handy, unter all meinen 100 Google-Dinge, Google Tasks vielleicht.
Ich meine auch, dass jedes, genau, Google Task, Keep, Wallet, das sind eben auch so Sachen, wo immer, stimmt, Wallet ist auch so eins. Ich glaube, jetzt heisst es Wallet, und dann, aber ja. Es hat auch mal Google Pay geheißen. Möglicherweise gibt es Google Pay noch in gewissen Ländern.
Ist das jetzt nicht? Also zu Wallet bleibt auf jeden Fall.
Google Pay hat es auch noch gegeben, weißt du, und irgendwie, das ist, glaube ich, auch mal irgendwie zusammengeflossen.
Das gibt es doch noch.
Ich glaube,
finde ich nicht. Ich finde nur noch die Wallet. Wo jetzt einfach Wallet heisst. Und ich habe eben gemeint, das Ende ist nur noch so in Indien oder so. Aber eben, siehst du, da hat man keinen Durchblick mehr. Also einfach, wenn gefühlt einfach jedes halbe Jahr wieder ein Logo oder Name oder einfach sonst eine App abgeschossen wird, dann...
Aber ist das nicht einfach die Funktion?
Weißt, aber es ist mal eine App gewesen.
Apple Pay heisst ja auch nicht Apple Pay. Apple Pay heisst ja einfach Wallet, aber... Funktion denn über NFC zu zahlen mit Kärtchen, die du im Wallet hast, das ist Apple Pay. Und das ist vielleicht jetzt bei Google auch so. Aber okay, wenn die App vor hat,
so geheißen. Ich habe gemeint, sie hat so, also es hat definitiv mal zwei Apps gegeben. Das weiss ich, habe nämlich mal beide drauf gehabt. Und bei der einen hat es geheißen, die sagen, erst in den USA verfügbar. Ey, das ist wirklich, du kommst nicht einmal, wenn du aktiv das nutzt, kommst nach, wie das Zeug heisst. Ja. Du, es ist, wie es ist. Es wird nicht das Letzte sein.
Nein, definitiv.
Aber immerhin, ein bisschen leichter können scheinen, dass möglicherweise einfach auch ein bisschen an der Kultur liegt. Und es wird wohl nicht verschwinden. das nächste Beispiel ist eigentlich jetzt gerade der Google Assistant. Das ist schon gerade das Aktuelles, weil der wird jetzt nämlich langsam durch Google Gemini ersetzt. Auch wieder so
etwas? Allerdings muss man natürlich auch sagen, zu Recht. Also ich meine, Google Assistant als Hardware, vielleicht bleibt das.
Nein, aber es ist auch wieder etwas. Du hättest es einfach können integrieren, aber es heisst dann auch wieder anders, oder? Es ist ja auch das. Du hast jetzt wieder etwas, was du eigentlich gleich verwendest, oder? Das ist einfach dein Sprachassistent, auf dem Telefon zumindest. Mhm. Und jetzt... Eben, ich habe es vor einem Monat gefragt, möchtest du halt jetzt neu Gemini nutzen statt deinen Assistant? Sieht anders aus, ich verwende ihn genau gleich, aber ja, hauptsächlich mehr das Rebranding.
Das ist halt, um den Leuten irgendwie klarer machen, dass das jetzt wirklich etwas Neues ist und dass es jetzt wirklich halt anders funktioniert, weil das macht ja jetzt Apple schlussendlich auch ein bisschen mit seinem Apple Intelligence, oder? Ich meine, weil...
Aber Siri wird nicht ersetzt, oder?
Siri wird ergänzt. Aber es heisst dann schon irgendwie AI with Siri oder irgend so etwas.
Aber eben bei Google wird Der Assistant wird wohl verschwinden, ist jetzt meine Vermutung. David, würde ich behaupten, er verschwindet. Der wird abgelöst durch Google Gemini.
Wer weiß.
Das ist so gut, eben. Ich sage, es ist die.
Ja gut, Gemini kann auch einfach alles besser als Assistant, oder? Auch, es soll ja auch das Ziel sein, dass der alles
ja, das nennt. Ist auch, das ist ja, ja klar, aber das ist ja klar. Also da muss man ja mal grundlegend klar erklären, oder? Das eine ist es ist das LLM, es kann Deep Learning, genau. Das ist eine künstliche Intelligenz. Der Google Assistant, das sind halt nur, das hat eine Sprachaufnahmefähigkeit und das sind so vorprogrammierte Routinen, oder?
Mhm. Genau.
Das kann ja nicht lernen. Google Assistant kann nicht lernen. Es hat Fähigkeiten, die von Google entwickelt worden sind, darauf in die Firmware gepoppt worden sind und Ende. Also,
hättest du auch einen Google Assistant mit Gemini nennen?
Ja, klar. Aber das ist etwas anderes. Das ist so, nur weil der Luca jetzt gesagt hat, Gemini ist besser als Google Assistant, ja logisch. Es ist ja, also grundsätzlich funktioniert sie auch ganz anders.
Ah, ja, aber
von dem her macht es auch Sinn, oder?
Aber ich wollte nur sagen, aus User-Sicht ist das für dich eigentlich trotzdem die gleiche Anwendung. Ich habe das Gefühl, du hast sie gleich genutzt, oder? Du hast die Sachen gefragt. Und beim einen hat es das einfach irgendwas im Internet gegoogelt und jetzt klaut es aus Datensätzen, was weiß ich.
Man muss es nicht nutzen.
Das wissen wir nicht so genau. Ja gut, es ist maximal verwirrend und es wird wohl auch so bleiben. Ja, ein bisschen verwirrend, wenn man es mir schon mal liest, ist eigentlich auch die zweite News, und zwar, dass der Tony Stark zum Dr. Doom wird und der Robert Downey Jr. kehrt zurück ins Marvel-Universe. Und ist das ein Verzweiflungsdat, Luca?
Hey, es ist ein bisschen so meine Meinung dazu. Über das habe ich auch einen Artikel geschrieben. Letzten Sonntag an der San Diego Comic-Con ist ja die epochale Ankündigung gekommen, nämlich, dass nicht nur der Superschurke für die kommenden zwei Avengers-Filme gefunden wurde, sondern auch, wer ihn spielen soll. Die Regisseure, die Anthony und Joe Russo, die haben sogar gesagt, das könnte eine der wichtigsten Marvel-Figuren aller Zeiten werden. Und so ist es dann gekommen, dass auf dieser grossen Bühne an der Comic-Con der erste Titel im Hintergrund enthüllt wurde, ist Avengers Doomsday, und das Publikum ist schon mal sehr schmal ausgeflippt. Die ersten haben schon gerufen, ah, Dr. Doom kommt, oder? Und aber wer wird ihn spielen? Und dort auf der Bühne in einem grünen Cape taucht ein Mann auf, reißt sich die Maske vom Gesicht und es ist tatsächlich der Robert Downey Jr. Lautes Kreischen, donnernder Applaus. Marvel hat es mal wieder geschafft, die Masse ist begeistert und die schlechten Tage vom MCU, vom Marvel Cinematic Universe sind endlich vorbei. Ausser, sie sehen es vielleicht doch nicht.
Ist er so auf die Bühne gekommen mit einem Mantel aus Geld?
Er ist grün gewesen, der Mantel. Also von
einfach überall so Geldnötli. So hure geil gewesen. Einfach so rauslampet und auf dem Weg so mega viel so Nötli hinter sich herlässt. Das wäre geil
gewesen. Ja, weißt du, so beim Wegreisen von der Maske flattern auch noch ein paar Nötli aus. Ja, so.
100 Dollar
Schein. Nein, ich mach's nur einfach, weil ich es so toll finde.
Genau. Aus Liebe zum Franchise. Mhm. Ich liebe das Franchise zu fest. Ich glaube es ihm sogar. Und ich möchte auch kein miese Peter sein, weil der Robert Downey Jr., er ist ein wahnsinnig guter Schauspieler. Er hat erst gerade einen Oscar gewonnen in Oppenheimer. Und auch vorher hat er schon nicht nur den Tony Stark in seinem Leben gespielt, er hat auch schon viele andere verschiedene Rollen gespielt und ist fast überall sensationell gewesen. Darum, wenn du mir sagst, der Robert Downey Jr. könnte einer von den besten Bösewicht im ganzen MCU werden. Ich glaube das sofort. Das tue ich nicht einmal bezweifeln. Aber für mich ist das Problem, ist der Robert Downey Jr. ist erstens mal einfach das Gesicht gewesen, 10 Jahre lang das Gesicht gewesen und die feste Säule vom MCU als Tony Stark. Und irgendwie auch, weil er sich selber ja gespielt hat. Man hätte oft nicht können sagen, wo hört der Robert Downey Jr. auf, wo fängt der Tony Stark an. Oder es ist so eine ikonische Figur, die nur er können spielen. Auf Englisch sagt man Lightning in a Bottle, oder also quasi einen Blitz können in einer Flasche einfangen. Und er hat auch ein bisschen so damit mit dem Tony Stark den Archetyp gegeben für viele, viele Comic-Verfilmungen und Figuren, die später gekommen sind, oder wo man das versucht hat zu kopieren. Selbst im MCU, der Doctor Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch, ist ja eigentlich Poor Man's Tony Stark, ein bisschen, wenn wir ganz ehrlich sind, oder so derart beeinflussend ist er gewesen. Und jetzt ist aber die Frage, ja, wie wird es erklärt, dass der Tony Stark oder besser gesagt der Robert Downey Jr. plötzlich der Dr. Doom ist? Und man könnte sagen, okay, er ist ein böse gewordener Tony Stark aus einem anderen Multiversum, absolut möglich. Ich fände das Aber ehrlich gesagt, wirklich scheiße, muss ich so sagen. Ich finde es mega schade. Ja,
die Multiversumsdiskussion.
Die Multiversum, abgesehen von der Multiversumsdiskussion, der Dr. Doom selber, der Victor von Doom, der ist einer der ikonischsten Charaktere im Marvel-Comic-Universum. Einer der ikonischsten Bösewichten. Und jetzt hast du seinen ersten grossen Auftritt in dem MCU. Und es ist nicht einmal, es wäre nicht einmal der richtige Victor von Doom, sondern irgendeine Multiversumsversion von Tony Stark. Das, ich fände das irgendwie mega schade als Fan.
Die Multiversum von Doom. Hast du im Deadpool 3 haben sie ja gesagt, das ist scheiße.
Genau, oder? Aber umgekehrt, man könnte auch sagen, okay, vielleicht spielt in dem Fall der Robert, ich weiß selber nicht mehr, wer wo ist. Der Robert Downey Jr. spielt vielleicht tatsächlich den Victor von Doom, also wirklich den Charakter. Aber dann. Müssen wir irgendwie erklären, ja, wie ist es jetzt, wenn plötzlich da der MCU-Spider-Man, der Peter Parker, auf den Victor von Doom trifft? Tut er einfach so, als ob es überhaupt nicht das Problem wäre, dass jetzt der Victor von Doom 1-2 aussieht wie der Tony Stark?
Also, oder? Also kurz zur Erklärung, das heisst, man weiss einfach noch gar nicht, in welchem Universum das ist, eben mit welchem Spider-Man und so. Weiss man denn das schon?
Nein, also man weiß es nicht. Man weiß, das ist noch nichts bestätigt, okay. Noch nichts klar. Und
also wie heißt der?
Der Victor von Doom.
Nein, der Spider-Man, der Schauspieler.
Der Tom Holland.
Genau, das weiß man, dass er noch nicht, ob dem sein Spider-Man vorkommt oder welche.
Also Sony ist ja dran. Die wollen ja absolut mit ihm weitermachen. Ich glaube, es gibt sogar auch schon den Deal für den nächsten Film und ich bin mir hundertprozentig sicher, der wird auch bei einem Avengers-Film zurückkommen. Also das Spider-Man und das MCU, das wird sich nicht so schnell, solange es Kohle macht.
Also eben, da geht man davon aus, dass jetzt die Avengers-Filme auf bestehende Figuren setzen.
Ja, oder? Auf die, die es halt jetzt im Moment gibt, im MCU. Ja, ja. Genau, also das, was jetzt halt weiter, jetzt zum Beispiel der nächste, ich glaube, der nächste Avengers-Film, wenn ich es richtig im, Avengers, der nächste MCU-Film, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste der Captain America Brave New World sein, wo ja der Falcon oder der Ex-Falcon der neue Captain America ist und den Auftrag bekommt, ein neues Avengers-Team aufzubauen. Vom Präsident Ross sozusagen, wo dann neu vom Harrison Ford gespielt wird, weil der William Hurt ja gestorben ist, leider. Aber das wird dann der Anfang sein quasi von einer neuen Avengers-Gruppe, nehme ich mal an. Und das wird dann jetzt über die nächsten ein, zwei Jahre, glaube der erste, es gibt ja zwei neue Avengers-Filme, die angekündigt sind. Das ist das große Problem gewesen. Der erste war ja der Kang-Dynasty gewesen und wo der Majors, ich weiß jetzt gerade seinen Vornamen nicht mehr, aber der Jonathan Majors, der ist ja, der hat ja der Kang schon gespielt in Ant-Man und in der Serie Loki. Und dann ist er wegen häuslicher Gewalt angeklagt worden und verurteilt worden. Disney hat ihn auf das dann sofort auf die Straße gestellt und gesagt, tschüss. Ich sage mal, kann man kritisieren oder nicht? Ich sage mal, im DC-Universe hat man kein Problem mit dem Ezra Miller, wo ein bisschen ausrastet und trotzdem einen eigenen Flash-Film gibt. Finde ich fast eher fragwürdig, aber anyway, separate Diskussion. Jedenfalls, man hat den Hauptbösewicht, den man eigentlich vorher hat wollen aufbauen für die Multiversum-Sage, die ja sehr gut passt in den Comics. Der Kang, der Conqueror, ist die Figur, die in den Comics das Multiversum versucht zu erobern. Die hat man jetzt plötzlich müssen streichen und darum hat man einen neuen Bösewicht gebraucht. Und es gibt doch da die alte Wrestling-Regeln, oder irgendwie ein Match-up aus irgendeinem Grund hat müssen, weil einer von beiden kann abgesagt werden, muss der Ersatz mindestens so gross sein, wie der, wo vorher ursprünglich angehört wurde.
Das dürfte nicht hellhörig. Das Downgrade gewesen.
Wrestling? Ja, Wrestling. Oder... Und darum hat man wahrscheinlich da die Regel auch angefunden und gesagt, okay, wenn der Kang nicht kann kommen, dann brauchen wir den Dr. Doom und dann brauchen wir das einen Schauspieler, der einfach nochmal einen reinbankt. Wir müssen den Fight grösser machen, als er ursprünglich
war. Aber dann ist es schon so, dann wird es schon verdammt weird, wenn Leute, die eben mit dieser Figur schon im gleichen Bild gewesen sind, mit dem Schauspieler einfach in einer anderen Rolle und jetzt kommt er wieder und es wird aber... Genau, es hat keine Parallele. Man sagt nicht, hey, das ist jetzt ein anderes Universum. Das wäre dann wenigstens kohärent.
Kohärent. Es ist jetzt alles noch in der Luft. Wir wissen, wir sind wirklich nur völlig am Spekulieren. Es gibt zwei Varianten. Entweder es ist genau, wie du sagst, und es wird irgendwie eine mega weirde Situation, dass die Leute da einem Victor Van Doom auf einen Victor Van Doom treffen, der einfach aussieht wie der Tony Stark, aber niemand spricht das an.
Das wäre doof.
Oder es ist tatsächlich ein bös gewordener Tony Stark, wo ich dann aber als Comic-Fan wiederum schade fände, weil ja, ich wollte doch den Victor Van Doom.
Also Victor Van Doom hat schon eine eigene, das hat schon eigene Dinge verdient eigentlich, oder?
eigentlich einen eigenen Film oder einen eigenen grossen Auftritt. Und Fans, also nur noch schnell, ich habe ja einen Artikel darüber geschrieben und viele Leute haben mir in der Kommentarspalte richtigerweise darauf hingewiesen, hey, im Fall in den Comics gibt es solche Storylines schon. Und zwar beide Versionen, dass es einen bösen Tony Stark gibt oder einen Victor von Doom, der lieb werden will und sich einen Ironman-Anzug zutut und so und der Nachfolger von Iron Man will werden.
Alles gibt es. Hey.
Man kann nicht Marvel kritisieren, sie zugen sich etwas Neues auf den Finger, das nicht auf den Kopf
ist. Können sie auch, man wäre
das
schon
auch. Also das habe ich gar nicht auf der Dings.
Hey, aber das ist, also für mich jetzt als Außenstehender finde ich, anders kann man es gar nicht. Es wäre so beknackt. Ich fände es mega beknackt, wenn der einfach der Schauspieler ist und man tut nicht den gleichen, dass der gleich aussieht. Ich finde, das geht nicht. Ich habe das Gefühl, ich könnte es nur so machen.
Voll. Aber ja. Voll. Und ich meine, es ist für mich das Problem, eben, was ist das Problem eigentlich an dem? Warum diskutieren wir? Ich meine, vielleicht ist es ja auch die geilste Idee ever. Erstens, man holt die zwei Regisseure, die Russo-Brüder, holt man zurück. Die haben schon 4 Marvel-Filme gemacht, sind zufälligerweise vielleicht sogar die 4 besten. Was ist das? Der erste war der Captain America and the Winter Soldier. Dann war Captain America, was ist das? The Civil War, wo Captain America vs. Iron Man mehr oder weniger war, und die beiden Avengers-Filme Infinity War und Endgame. Also, man holt die zwei Regisseure zurück, wirklich 4 von den besten, vielleicht nicht die 4 besten, aber unter den besten Marvel-Filmen, und man sagt, hey, das ist schon mal eine gute Idee, und dazu holt man dann Robert Downey Jr. zurück. Das Problem für mich ist irgendwie, es fühlt sich an, als ob sie einfach nach dem letzten möglichen Strohhalm greifen, um das im Moment scheiternde MCU irgendwie wieder auf Kurs zu bringen. Und ich hoffe, es ist der richtige Strohhalm. Und bewerten können wir es jetzt ja nicht. Wir haben noch keinen Film, wir haben noch kein Material. Vielleicht machen sie alles hundertprozentig richtig und alles, was sie da sagen, wird völlig ad absurdum geführt irgendwann einmal. Aber es fühlt sich im Moment mehr wie ein Verzweiflungsdata als wie etwas irgendwie durchdacht. Man hat das Problem, das MCU hat das Problem im Moment, es ist halt wirklich das Multiversum. Jeder kann ersetzt werden. Sie holen den 60-jährigen Downey Jr. zu. Und ich habe letzte Woche gerade Deadpool and Wolverine, hat doch der Deadpool zum Hugh Jackman, der eben den Wolverine spielt, gesagt, hey, der Kevin Feige holt dich jetzt zurück und wird dich melken, bis du 90 bist.
Ja, das ist
hey, aber das ist genau das passiert da.
Weil ich finde aber nicht, der Deadpool habe ich habe den auch gesehen eben, und dann auch gefunden, der ist eigentlich auch so. Also dort ist man hat einfach versucht, hey shit, jetzt müssen wir das irgendwie, jetzt muss jetzt einfach mal etwas gut werden, jetzt holen wir einfach alles zurück und alle Referenzen, die wir irgendwie reinpacken können, weil irgendwie all die coolen Sachen, die wir haben, die tun wir jetzt da drin rein. Und ich bin der Meinung, da hat es jetzt funktioniert, aber es hat für mich auch schon irgendwie so ein bisschen Verzweiflungsdatentönt, dort hat es ein bisschen mehr gepasst, weil die Alten sind auch ein bisschen so gewesen.
Oder? Aber für mich hat es funktioniert, weil das ja genau die Dekonstruktion vom aktuellen MCU war. Sie sagen, sie sprechen es ja genau an. Er sagt ja da zum Wolverine, you're coming in at a low point. Also so, wir sind gerade irgendwie ein bisschen am Arsch und du kommst jetzt gerade ein bisschen in einem schlechten Moment, aber danke, bist du da und so. Es ist ja die ganze Dekonstruktion vom Multiversum. Er sagt ja, hey, Multiversum-Shit, hören wir mal endlich auf. Dort passt, weil man macht Witz über das. Und das Lustige ist, die Satire sozusagen, die wird jetzt Realität und das innerhalb von einer Woche nach Kino Release. Ja. Und darum kann es irgendwie auf mich im Moment nicht anders, als wenn eine Verzweiflungstat würde, obwohl ich mir von ganzem Herzen wünsche. Und hey, der Robert Downey Jr., der wird das rocken. Ich habe nicht das Gefühl, dass es an ihm scheitern wird.
Nein, nein, aber das sicher nicht, aber bist du weggespannt. Ja. Also die, weil ich habe auch das Gefühl, also die Sättigung, die ist einfach immer noch da. Die ist,
ja.
Es sind immer noch viele Filme, auch wenn sie jetzt ein bisschen zurückgefahren sind. Es sind immer noch viele halt.
Drum. Viel Film, viel Serien, es ist alles, weißt du, es ist, irgendwie, das MCU wird immer mehr zu einer Art, soll ich sagen, ein Marke, oder, es geht nicht mehr um Geschichten, sondern es geht um Marketing und Figuren in diesen Geschichten, die sind keine Charaktere mehr, sondern das sind Markenbotschafter und am Schluss von jedem Film kommt die After-Credit-Scene, wo Werbung für den nächsten Film macht, Werbung, oder? Seit früher ist das am Anfang, wo die After-Credit-Scenes gekommen sind, ist das geil gewesen, weil wir irgendwie die alleinstehende Film hatten. Und durch die After-Credits-Scene hat man die verbunden und dadurch wie das Gefühl von einem grossen, zusammenhängenden Universum gemacht. Und jetzt ist das Universum schon derart ineinander verzahnt und verschachtelt und du musst diese Reihe sehen, um daraus zu kommen, du musst den Film geschaut haben, du musst in dieser Reihe vor. Es braucht eigentlich gar keine After-Credits-Szene mehr. Die sind jetzt wie mehr so ein augenzwinkendes Gimmick, ein Marketing-Instrument geworden. Und auch all das, so, das sind all die Sachen, irgendwie, wo man einfach merkt, dass MCU ist nicht mehr das, was mal war. Und es ist wie der Ehemann, der der Ehefrau eine Perlenkette schenkt, damit die endlich Ruhe gibt, aber eigentlich gar nicht checkt hat, warum sie überhaupt unzufrieden ist. So kommt mir das alles im Moment rein. Man checkt gar nicht, warum das MC im Moment nicht funktioniert. Aber hey, Russo-Brüder Robert Downey Jr., es hat 10 Jahre lang super funktioniert. Also komm, bringen wir die wieder und hoffen aufs Beste.
Ich sehe aber nicht vor drin, wenn du nicht checkst, wie du kannst weitermachen und einfach nochmal das Alte jetzt noch mehr willst, irgendwie ausschöpfen. Du musst irgendwann einen Neustart schaffen. Du kannst nicht einfach immer auf die alten Sachen setzen. Du kannst, irgendwann kannst du das nicht mehr melken. Dann ist auch der Robert Downey Jr. nur noch ein Skelett.
Das ist halt so das Problem vom Mann, oder, wo man nicht will angehen wirklich.
Yeah. Hey, übrigens noch ein Ding zum Deadpool, was ich dort beim Schauen gedacht habe. Hey, ist der Film einfach nur für meine Generation gemacht? Ich habe das Gefühl, es sind wirklich nur für Millennials, weil wenn du nicht 30 Jahre lang seit dem Blade oder X-Men das Zeugs geschaut hast, kannst du den Film gar nicht schätzen und verstehen.
Es hat viele Referenzen von ganz früh. Ist auch ein bisschen so, es sind ja auch die Vergessenen dort, die es holen.
Und die Musik, wirklich so... Und 90er, 80er Jahre Sound, hast du wirklich das Gefühl, gibt es noch andere Leute, die den schauen, außer ich? Also,
aber weißt du warum? Vielleicht spricht uns der Film genau darum an, weil wir haben das schon mal gehabt, die MCU-Diskussion, wo sich immer mehr ans jüngere Publikum richtet. Auch die Charaktere selber werden immer jünger, ihr Humor wird immer mehr Disney-Channel-mäßig, weil das ist halt einfach das Publikum von Disney und das Publikum, das nachher in die Parks geht und das Publikum, das nachher ein Merchandise kauft. Und wo wir mit dem MCU 2008 angefangen haben, mit dem Tony Stark, das ist jetzt 16 Jahre her schon fast, oder? Und wir sind jetzt 16 Jahre älter und irgendwie wir stehen halt nicht mehr auf den Shit, aber da kommt der Deadpool, der wieder alle unsere Kindheit fürholt, mit 80er und 90er und 2000er Jahren Referenzen und dort sind wir halt wieder voll daheim. Und aber die heutige Jugend vielleicht weniger.
Genau. Oder auch mit so Cameo und so Geschichten. Das ist im Fall, also es ist, hat das mit dem Thema nicht direkt zu tun, aber so funktioniert es beim Wrestling im Fall auch, weil du vorher Wrestling erwähnt hast. Ich verfolg Pro-Wrestling schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also wirklich so seit sicher 15 Jahren oder so. Und meine High-Times sind so Mitte, späte 90er bis Mitte 10er Jahre gewesen. Und das ist auch, und nicht ganz zufällig würde ich behaupten, so Zeit gewesen, wo Wrestling der heiße Scheiß gewesen. Also wo Wrestling wirklich über die Landesgrenze der USA fast schon global wirklich beliebt war. Und das merkst du, das funktioniert noch heute. Sie haben zwar gute Wrestler, der Sport ist gut, Storylines sind okay, aber nie kriegst du einen grösseren Pop, also das ist die positive Zuschauerreaktion, als wenn random einfach für 10 Minuten mal wieder der Dwayne Johnson, also der Rock, irgendjemand in den Ring reinkommt.
Und der war ja schon neuer gewesen. Aber der Undertaker, der muss es machen, bis er irgendwie wirklich an den Krücken geht. Der ist ja jetzt schon 60 oder so, oder?
Ja gut, aber der ist auch zurückgetreten.
Aber kürzlich, oder nicht?
Ja, aber er hat nicht gerade erst auch wieder ein Cameo gehabt, kürzlich. Ich habe gemeint, auch in meiner YouTube-Bubble irgendwo über
aber es gibt nur einen.
Ja, geht jetzt einfach, also der Undertaker hat jetzt einfach, das ist noch ein bisschen ein anderes Thema beim Undertaker, weil der hat einfach nie einen K-Fape-Break gemacht. Also der Undertaker ist im Charakter immer geblieben und jetzt ist er, wenn er offiziell zurückgetreten ist und so, gibt er halt Interviews und ist halt der Mensch, der er auch wirklich ist. Er ist immer in Character geblieben, früher als einziger.
Eben, den haben sie nie ersetzt. Wenn man den Undertaker gesehen hat, ist die gleiche Person gewesen.
Das ist immer der Mark Calloway.
Der war so verdammt lang dabei gewesen.
Ja.
Ja gut, anyhow, der war immer der coolste gewesen. Hey, komm, du, wie gesagt, ich bin gespannt, was da dabei rauskommt und vielleicht gehen wir es dann schauen, vielleicht nicht und vielleicht wird es ein Ant-Man 3, wo ich dann gleich auch nicht mehr schaue. Kommt, wir gehen gleich weiter in Big Screen.
Jawohl. Bei The Park Towns.
Film und Serie auf Big Screen.
Ja, apropos all die Sachen ausgraben. Das hat man sich auch da gedacht und hat aus Twister ausgraben, wo, der ist sicher auch schon 20 Jahre alt, der Luca will jetzt dann gerade sagen, weil jetzt läuft Twisters im Kino. Super Name für den Fortsetzung. Wirklich minimalistisch, so geht's nicht. Aber,
gleiche Filme sind jetzt einfach zwei.
Du musst 4 Stunden ins Kino laufen nebeneinander. Wie ist der? Geht's, wie wirbelt er? Wie gut?
Hey, wie stürmisch. Er wirbelt super für mich, er wirbelt wirklich super. Er läuft jetzt schon seit 2 Wochen im Kino, ich habe den vor 2 Wochen gesehen, ich habe dort auch das Review geschrieben, jetzt bin ich halt wegen dem ganzen Podcast-Zeug. Komme erst heute dazu, um über den zu reden, aber wenn ihr den irgendwo noch könnt im Kino schauen, schaut ihn unbedingt im Kino. Das ist wirklich ein Film für die grosse Leinwand. Und ja, wie er schon sagt, wir könnten ein Millimü ausholen. Twisted Day ist im Mai 1996, das Original. Ins Kino gekommen, ist vom Jan de Bond inszeniert worden. Ich glaube, der Jan de Bond, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat auch Speed zum Beispiel gemacht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, der Film Speed ist der Grund gewesen, warum das Studio gesagt hat, wir wollen den Typ zum Twister machen. Weil so einer, der kann die Stürme sicher richtig geil inszenieren.
Das passt aber.
Und für mich ist Twister, also es ist meine Kindheit, es ist für mich immer weit mehr als einfach ein Film über schlechtes Wetter gewesen, sondern wirklich auch, muss man sagen, es ist eine technische Revolution gewesen, Meilenstein für Computer und auch für Soundeffekte, das vergisst man gerne noch. Und wo halt trotzdem ganze Spektakel immer seine Figuren im Zentrum hat, vor allem dort damals die beiden Figuren, Bill und Joe, gespielt von Bill Paxton und der Helen Hunt. Und ich sag mal, das sind halt zwei, schon damals in den 90er Jahren, das sind zwei Hollywood-Schwergewichte gewesen, von einer, ich sag mal, seichte oder Hanebücher-Story, die wirklich einfach nur dazu da ist, zum einen Sturm nach dem anderen können zu zeigen, eine gewisse Glaubwürdigkeit gegeben hat. Jetzt kommt Twisters, ich habe fast Twisters 2 gesagt, jetzt kommt Twisters ins Kino und ich sag mal, das Problem von diesem Film oder die Schwierigkeit von diesem Film dürfte sein, erstens mal, es braucht keinen Kinofilm mehr zum Tornados gesehen. Früher 1996, man hat nicht können YouTube gehen und Twister eingeben und man hat dann die alten Tornadoigen, man hat das Zeug gekommen. Man hat Tornados höchstens mal in den Nachrichten gesehen, wenn überhaupt. Oder es ist etwas sehr, sehr Neues und Aufregendes gewesen, ins Kino zu gehen und so krass gemacht, die Tornados zu sehen. Und das hat Twister jetzt im Moment natürlich nicht. Und sie haben halt nicht die Hollywood-Schwergewicht von damals, weil die Story von Twisters, das so viel kann ich glaube schon vorwegnehmen, die ist so lala. Es geht um Kate, gespielt von der Daisy Edgar Jones, wo eigentlich der Sturmjagd abgeschworen hat, wo vor 5 Jahren ein Experiment, wo sie mit ein paar Studentenkollegen gemacht hat, dramatisch geändert hat. Die sind nämlich alle dabei ums Leben gekommen, außer ein von ihrem besten Kollegen, der Javi, der wird gespielt von Anthony Ramos. Und der ist es auch, wo 5 Jahre später Kate dazu überredet, wieder zurück auf Oklahoma zu kommen, ihre Heimat, und hat eine sogenannte Tornado Alley. Dort gibt es scheint am meisten Tornados auf dieser Welt. Weil der Javi, der hat einen neuen mysteriösen Geldgeber und mit dem hat er eine neue Sensor oder neue Technologie entwickelt, um Tornados besser und genauer können messen als je zuvor und damit auch bessere Prognosen können machen. Aber er braucht eine Vollblut-Sturmjägerin wie Kate, um irgendwie die Geräte können richtig so positionieren.
Das war im ersten schon, gell, die Story? Die haben irgendwie ihr Gerät...
Story tut sehr ähnlich wie der erste.
Die haben im ersten wollen irgendwie ihr hohes Gerät in den Sturm hineinbringen, oder?
Das war der Punkt. Sie haben das Gerät im Sturm reinbringen. Für das mussten sie wissen, wo der Sturm durchgehen wird. Und für das hat sie eben richtige Vollblutsturmjäger gebraucht. Und die Story ist da praktisch nicht ganz, aber fast genau die gleiche. Es gibt aber immerhin noch einen anderen Charakter, nämlich den Tyler Owens, gespielt von Glenn Powell. Und ich finde Glenn Powell einfach ein hure geiler, charismatischer
Schauspieler. Ist das der, Hitman spielt? Die komische Romanze, wo er irgendwie so einen Killer auf Netflix spielt, das klingt nach dem.
Das könnte schon sein. Ich kenne ihn vor allem aus, Top Gun Maverick hat er mitgespielt. Dort hat er auch schon einen Düsenjet-Pilot, gespielt. Oder beim Hidden Figures hat er einen Astronaut gespielt.
Tyler Owens.
Ja, der Schauspieler ist der Glenn Powell und, ja, genau. Und die Figur, die er spielt, ist der Tyler Owens. Und der Glenn Powell ist wirklich der Mann, den ich gerne würde im Spiegel sehen. Ich finde ihn einfach super. No homo.
Ah doch, Hitman.
Ich finde ihn so super. Und als Tyler Owens spielt er eben so einen Social Media Star, der eben genau für die Social Media Plattformen tut, Sturm jagen und, wie er selber sagt, bändigen. So, ich habe wirklich, also wenn man all das so hört, das tönt wirklich genau da, wie das, was ich erwartet oder befürchtet haben, nämlich wirklich, dass man einfach das Original, man nimmt sogar den Plot vom Original, tut es auf Hochglanz polieren und mit übertriebenen Computereffekten und einer wahnsinnig dünnen Story und oberflächlichen Charakteren garnieren. Und das hat auch schon in Vergangenheit, Independence Day 2, anyone, oder? Also, das habe ich befürchtet, aber ich muss sagen, es ist nicht so rausgekommen, zu meiner Überraschung. Ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass Twisters ein absolut grandioser Katastrophenfilm ist. Im Genre von der Katastrophenfilm. Erstens, es ist keine direkte Fortsetzung. Es hat wirklich nichts außer den Stürmen mit Twister zu tun. Es hat auch keinen billigen Gastauftritt von alten Schauspielern oder so, um irgendwelche Hype zu generieren. Es ist vor allem, was für mich vor allem ausgemacht hat, der Regisseur jetzt von Twisters, der Lee Isaac Chung, der hat übrigens für Minari 2020 ist er sogar für den Oscar nominiert gewesen, für die beste Regie. Also man hat sicher keinen Amateur auf dem Regieposten. Und er hat visuell total authentische 1990er-Jahr-Erfahrung eingefangen. Er hat nämlich auch Kodak-Kameras genommen, wie man sie in den 1970er und 80er benutzt hat. Und er hat Film benutzt, also buchstäblich Film. Er hat nicht digital gedreht, sondern auf Film gedreht, so wie man halt früher auch Filme wie Star Wars oder Indiana Jones gedreht hat. Und genau so sieht Twisters dann auf der grossen Leinwand auch aus. Also ihr könnt euch wirklich Landschaftsaufnahmen vorstellen, so schön wohlig, warm, saftig, grüne Felder mit kilometerlangen Terrakotta-Schotterstrasse und im Hintergrund irgendwo dunkel und schwarz, ein Sturm, der sich zusammenbraut. Und es sieht unglaublich schön aus, vor allem auf einer IMAX-Leinwand. Und ich habe mich wirklich so als 1990er-Kind mega wieder irgendwo zwischen 1993 und 1996 gefühlt, wo ich halt zuerst mal Jurassic Park und Twisters gesehen habe. Und Twister, die Tornados, die sind auch wirklich die Star von dem Film. Sie sind brutal, sie sind grausam, sie töten skrupellos und vor allem sehen sie auch fantastisch aus. Also das Computereffekt CGI ist wahnsinnig, wahnsinnig gut in dem Film. Ich habe ein paar Szenen gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, hey, shit, sieht das fotorealistisch aus. Also wirklich so die Kraft und das Saugen vom Boden, vom wie da wirklich nicht einfach nur wie es nur windet, sondern wie wirklich da ein Sog entsteht. Und trotzdem ist auch die Schönheit von diesen huren Dinger mega schön eingefangen worden. Es gibt eine mega geile Szene, wo es der Tyler, eben, also der Charakter der Tyler, mega gut auf den Punkt bringt. Er sagt, ein Tornado, das ist eine Mischung aus allem, was wir über Tornados wissen und was wir nicht verstehen. Es ist Teil Wissenschaft und Teil Religion. Und dazu im Hintergrund in der Filmmusik hast du natürlich passend Engelsgesang. Die einen sagen, den Kitsch, ich sage dann Poesie.
Also er ist also keine Katastrophe, der Film.
Er ist keine Katastrophe, wirklich. Also klar, eben wie gesagt, zeigt die Story oberflächlicher Charaktere, außer der Glenn Powell als Tyler Owens. Der ist super, alle anderen sind ein bisschen so, naja, die sind einfach dabei. Wegen der Story gehst du den Film nicht schauen. Wegen der Story hast du auch schon Twister nicht geschaut. Wegen der Story schaust du, glaube ich, keinen einzigen Katastrophenfilm auf dieser Welt, sondern du willst die grossen Bilder. Und dort muss ich sagen, dort macht Twisters wirklich verdammt vieles richtig. Vor allem mit dem Look, mit dem 1990er-Jahr-Look, mit wahnsinnig guten CGI, nicht übertrieben. Das Bild ist nicht poliert und gemacht. Und es wirkt sehr, sehr authentisch. Und für mich darum ist Twisters eine absolute Überraschung gewesen. Also ich würde den Film sofort nochmal schauen, vor allem im Kino.
Ich muss jetzt extra auf der Spreitung ins IMAX, dann würde ich nur überfallen, wie ein kriminellen Ort dort.
Ich glaube, dort läuft im Moment Deadpool und Wolverine leider. Also wenn es noch irgendwo eine IMAX-Leinwand gibt, wo der läuft, wäre natürlich geil, aber auch sonst auf der grossen Leinwand mit diesen Soundeffekten und so, wenn es von überall brodelt und grollt.
Das Winti läuft wieder nur im deutschen Fall. Das ist einfach so ein primitive Kacke da.
Läuft er im Max oder wo läuft er?
Ja, beide, Max und Kiwi, aber beide Deutsch. Deutsch kann man sicher nicht schauen. Ich fände geil, wenn sie irgendwie ein Twist im Twisters, dass so die alten Leute, die finden es dann wieder im Wirbelsturm innen. Die haben dort überlebt.
Irgendwo in einem Vortex oder genau. so Zeitvortex. Ja. Sie sind nicht gealtert.
Ist ein riesiger Bart und so. Genau. Okay, das ist Twisters, läuft noch im Kino. Und dann gehen wir doch noch eins weiter in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Genau, etwas visuell, audiovisuell fulminant. Und zwar, ich habe Nobody Wants to Die gespielt. Mhm. Und das ist, wenn du es anschaust, hast du einfach das Gefühl, du schaust einen Trailer zum Blade Runner, zum letzten. Mhm. Und es ist so ein Detective-Film-Noir- Cyberpunk-mässiges Game. Wirklich, das Visuelle ist das wirklich am ersten Auffall. Es sieht unglaublich geil aus. Spielt in so einer dystopischen Zukunft, Jahr 2300, irgendetwas. Und es fängt gerade an, du bist in deinem Auto, wirklich kannst du aus dem Fenster raus schauen und siehst so die Stadt mit fliegenden Autos und überall Neonlichter und Hologramm. Wirklich genau wie Blade Runner. Es sieht geil aus.
Ah, richtig geil.
Und das Game selber ist ein Adventure-Game. Mit eigentlich relativ wenig Gameplay. Ich glaube, es ist mega geradlinig. Ich habe erst, ich glaube, 2 Stunden gespielt. Du spielst. Es zieht so alle Register. Alle Film Noir, Detective, Klischees bedient. Du bist irgendein Ex-Cop, der vermutlich dispensiert worden ist, weil du dich nicht an die Regeln haltest. Natürlich mit saufst viel und dann kontaktiert dich dein Chef, weil er dich gleich wieder irgendwie braucht, weil du natürlich der Beste bist. Es wird dir irgendeine junge, angehende Polizistin zur Seite gestellt, die natürlich lieber alles gerne beide Numbers hat. Und dann musst du einen Unfall aufklären. Und was speziell ist in dieser Welt, dass die Leute praktisch unsterblich sind. Du kannst eben dein Bewusstsein transferieren in einen anderen Körper. Und so voll dystopische Zukunft, wo du du musst, glaube ab 21 musst du deinen Körper sozusagen, oder kann dein Körper irgendwie freigegeben werden, um irgendwie transferieren. Und darum,
hey, ist nicht, sorry, dass ich reinschieße, ist nicht Altered Carbon auf Netflix auch so eine ähnliche Story?
Ich habe das Gefühl, dass ich dort auch können, darum ist ja dort der Schauspieler dann nachher auch ein anderer, weil einfach kannst du irgendwo in einen anderen Körper rein. Ja, genau. Und da musst du deinem Körper auch Sorge tragen. Ich glaube, wie gesetzlich. Sollst nicht trinken, nicht rauchen und auch deine Finanzen sicherstellen. Und das am Anfang schaut er wie so ein Video, wo das, oder du siehst so auf dem alten Röhrenfernsehen die Präsentation von dem. Und die sieht übrigens aus genau wie die Fallout-Trickfilme. Weißt du, mit den Fallout Boys. Es ist genau im gleichen Stil, in dem Comic-Stil gemacht. So ein bisschen lustig, aber natürlich die Message dahinter ist ja eigentlich wirklich voll corporate, ey, der Körper gehört nicht wirklich dir und genau, aber eben die Menschen, die bist eigentlich auf eine Art unsterblich. Und jetzt eben bei dem Unfall, oder, stellt sich dann natürlich heraus, das ist ein Mord. Was natürlich nicht kann sein, weil die Leute, es kann nicht sein, dass jemand endgültig stirbt, oder? Das ist tatsächlich wie bei Altered Carbon, wenn dort mal das hohe Backup-Disk irgendwie kaputt geht oder so. Und genau, was gameplay-mäßig ist, du gehst an den Tatort, spielst aus der First Person und eben, Gameplay ist eigentlich, das ist völlig geradlinig. Du hast irgend so ein fancy Armband, wo du kannst mit, wenn du mit Analog-Stick spielst, du tust einfach dort so einen Regler hin und her stellen, bis du dort auf den gelben Balken gehst. Und wenn du den gelben Balken ausgerichtet hast, weißt du, wie bei einem Transistorradio, wenn du die Frequenz einstellst, sozusagen das hast du am Arm. Wenn du die richtig hast, dann siehst du plötzlich so einen transparente Kuppel aufleuchten irgendwo an dem Tatort. Und dann, wenn du dort rein gehst, dann kannst du dort einen Hinweis suchen, klickst den an und dann kannst du wieder ein bisschen von der Zeit rekonstruieren, was passiert ist. Oder? Es ist doch wie bei Cyberpunk. Hat es auch so die Investigativmissionen gegeben, die eigentlich ähnlich gelaufen sind. Es ist wirklich, kann man sich so vorstellen.
Oder hast du können zwischen den Layern wechseln.
Ja, genau.
Optische und akustische, und dann ist es ein bisschen so.
Es ist eigentlich das Gleiche. Da musst du nicht einmal da, du musst einfach. Also es gibt gar nicht. Ja, genau. Da musst du gar nicht rausfinden. Also weißt du, wirklich, sobald du wieder irgendwie etwas rausgefunden hast, dann kannst du wieder die Armbänder bis zum nächsten gelben Balken ausrichten. Dann geht wieder irgendwo Kuppeln auf, kannst wieder rein, etwas suchen. Und dann kannst du so hin und her spulen und dann in Echtzeit bewegt sich dann der Tatort in die Zeitschlaufe. Kannst du dann wie anschauen. Und es sieht halt huere geil aus. Ist so Unreal Engine 5. Ey, wirklich super geile Effekt und mega gut vertont. Er ist so der typische verrauchte, versoffene Stimme und sie ist eine junge und sie spannende Unterhaltung. Der Chef so ein bisschen zum Waffeln. Ich finde es super geil, aber man darf wie nicht. Also so gameplay-mäßig ist halt keine Tiefe, oder? Und du kannst ab und zu im Dialog mal eine Entscheidung wählen. Weißt du, zum Beispiel irgendwo beim. Du fährst mit deinem huren Auto irgendwo an und du kannst schon direkt hupen und das Blaulicht reinmachen, wenn du dort überholen willst. Oder kannst auch warten, keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Was ich designmäßig immer geil finde, es ist wieder so eine Retro-Zukunft. Weißt du, wie aus der, wenn man sich in der, was sagen wir, 50er Jahre Zukunft vorgestellt hat. Wenn du, dann läufst du mal in dein Apartment und dann das Teil, um die Tür aufzumachen, das ist einfach so eine Wählscheibe. So eine alte Telefon-Wählscheibe, weißt du? Aber nebenan gibt es natürlich Hologramm und fliegende Autos und so. Ich liebe es, wirklich. Also ich wollte es unbedingt weiterspielen.
Ist fast ein bisschen Fallout-mäßig, oder?
Ja, genau, wirklich. Also, feinste Retro-Zukunft und eben mega geil gemacht. Ich bin gespannt, wie sich der Fall entwickelt. Eben, wie gesagt, jetzt ist wirklich alles völlig Klischee. Eben irgendeine wichtige Person, die nicht ermordet worden ist. Dein Chef findet dann so, nein, jetzt hör auf da, das ist, du haltest dich wieder mal nicht an die Regeln. Dabei finde ich, aber du hast mich doch dahin geschickt. Alles bei den Numbers bis jetzt, aber das kann ja gleich geil sein. Kostet nur 25 Stutz, gibt es für PC, PlayStation und Xbox. Ich stelle mir es jetzt auch nicht sehr lang vor. So, ich habe das Gefühl, das ist nicht ein mega langes Game, aber sieht super geil aus.
Füllt das Weekend vielleicht.
Ja, könnte man vorstellen. Dann das Zweite ist auch ein, geht um Rätsel. Da musst du aber ein bisschen mehr deine Hirnzellen brauchen. Das heisst Arranger. Und, also wie arrangieren.
So die Avenger. Die Arranger.
Ja, nicht Avenger, genau. Arranger. Und kennt ihr Labyrinth, das Brettspiel?
Das verrückte Labyrinth. Yes.
Das ist die einfachste Erklärung, weil das Spielfeld besteht aus viereckigen Blättchen und du bist auf so einem und immer wenn du dich bewegst, verschieben sich alle Blättchen.
Ah.
Und das heisst auch alle Objekte auf diesen anderen Blättchen. Und du bist so eine junge Frau, wo am Anfang fängt die Story an, dass du als Baby irgendwo dort von deiner Mutter vermutlich dort ausgesetzt worden bist oder weil sie hat müssen flüchten vermutlich. Und du bist jetzt nicht aufgewachsen und du möchtest jetzt irgendwie aus dem Ort rauskommen. Und mit den Bewohnern reden, schiebst du dich einfach dort hin und schiebst halt sie idealerweise nicht weg, weil ja, sonst kommst du nicht dran.
Sonst sind die.
Aber dann kannst du schon die erste Person, die du dann gleich bewegst, geht dann aber eine Leiter runter und weil offenbar nur du bist so einer, der sich so bewegt und die Leute finden das halt ein bisschen nervig.
ja, wir fänden ja auch.
Und die Rätsel sind dann halt auch so aufgebaut. Du musst ja dann zum Teil willst du irgendwo hinkommen oder du musst vielleicht musst du irgendwo eine Plattform aktivieren, wo, wenn du draufstehst, aktiviert sie sich. Wenn du weggehst, deaktiviert sie sich. Dann kannst du dort eine Vase draufschieben. Das heisst, du schiebst einfach die Fältchen so an, dass sie dort drauf bleiben. Und was noch speziell ist, ist glaube auch ähnlich wie beim Labyrinth, wenn du aus dem Bild rausgehst, also die. Weißt du, es ist nicht irgendwie ein riesengroßes Rechteck mit Fältchen, oder? Es hat so, es hat da wie so Strassen, die aus zweier Fältchen bestehen und so laufst du dort rum. Aber wenn du zum Beispiel an den Rand rausgehst, kommst du am unteren Ende, also am gegenüberliegenden Rand, kommst du dann wieder rein. Also im solchen Vorstellen, oder?
Ja.
Und zum Beispiel eins Mini-Rätsel ist, dann steht ein Typ im Weg und will dich nicht durchlassen. Wenn du auf einen zulaufst, dann prallst du einfach ab. Dann kannst du aber einfach oben aus dem Rand rauslaufen und kommst unter dem wieder rein, oder?
Mhm.
Und das ist auch so ein wichtiger Teil, wie du die Rätsel löst. Es gibt dann auch einen Kampf, dann hat es so Schwertli-Felder und die musst du einfach in die Gegner reinschieben. Und das musst du halt okay. auch dann irgendwie richtig machen, oder? Dass einfach dass die nachher am richtigen Ort landen. Hey, ist super witzig und vor allem cool, weil du kannst einfach ein bisschen pröbeln, oder? Du siehst ja, wie alle Elemente hast du vor dir. Wenn du nicht weiterkommst, dann schiebst du einfach irgendwie wie wild ein bisschen rum und findest es dann vielleicht auch mal per Zufall. Wird schon recht schnell knifflig, also nicht zumindest gefunden. Aber mega spassig.
Ja, da bin ich auch.
Das heisst Arranger, da bin ich halt Linguist.
Ja, Arranger, genau, weil du die Platte arrangierst. Ja.
Genau.
Und gibt es übrigens auch auf Netflix. Das ist eines von diesen. Die Apps, die du mit Netflix-Abo hast, dann kannst du das auch spielen. Auf Mobile geht es aber auch. Ich denke, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt, aber nehme an, eben mit Touch geht es sicher auch recht gut. Und sonst gibt es auf dem PC, PlayStation und Switch. Auf der Xbox gibt es nicht, soviel ich weiß. Komischerweise.
Interessant.
Ja. Arranger. Wirklich kurzweilig, aber hure spaßig und ein schöner Look. Ja, da wären wir am Ende. Und ich würde sagen, danke allen fürs Zuhören, euch fürs Mitmachen und man hört sich in einer Woche wieder. Tschüssli miteinander.
Tschüss. Ciao zusammen.